Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur Meisterfolge von Anpfiff 15:30. Was für ein unglaublicher und wieder mal geschichtsträchtiger 34. Spieltag. Die meisten von euch sind wahrscheinlich immer noch ähnlich sprachlos wie wir, doch ich hoffe mal, dass sich die Stimmbänder von Fabi und Sören nach diesem Wochenende wieder einigermaßen erholt haben und wir jetzt in aller Ruhe diesen 34. Spieltag zusammen besprechen können. Die Laune bei beiden sollte auf jeden Fall immer noch hervorragend sein nach diesem Spieltag. Ich grüße euch, Fabi, Sören. Keine gute Laune mehr? Oder immer noch, noch am Jubeln innerlich?
Ja. Glück auf zusammen. Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass wir ein erstklassiger Podcast sind, in vielen Dingen auf jeden Fall. Und ich freue mich, dabei zu sein. Dementsprechend auch Hallo in die Runde.
Ja, und von Fabi hören wir immer noch nichts.
Doch, jetzt bin ich wieder da. Sorry, gleichzeitig hat gerade Telefon geklingelt und iPad und allem drum und dran. Natürlich auch von meiner Seite aus. Wunderschönen guten Abend, weil wir zeichnen ja abends auf und ja, ich bin gespannt, ob wir auch eine XXL-Folge hinlegen. Gibt ja genügend Themen, die man, denke ich, rund um den letzten Spieltag besprechen muss, kann.
Sollte, auf jeden Fall. Nur die wichtigste Frage vorab erstmal, Fabi, die wir klären müssten. Hast du denn jetzt wirklich den 34. Spieltag verfolgt oder nicht verfolgt? Du hattest ja schon sowas angekündigt, dass es dir nicht angucken würdest. Bist aber doch noch schwach geworden.
Nein, also nur bedingt. Ich habe die ersten 80 Minuten nicht verfolgt, habe auch sehr, sehr wenig mitbekommen, war aber mit jemandem unterwegs, der sich mehr oder weniger minütlich informiert hatte und die letzten 10 Minuten habe ich dann mehr oder weniger panisch mit hohem Puls vor dem Ticker verfolgt.
Ah, sehr schön. Mit einem guten Ende letztendlich für dich. Konntest du es hinterher wahrscheinlich kaum glauben, ne?
Ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Also damit gerechnet habe ich mit Sicherheit nicht. Dafür war die Konstellation einfach vor 15:30 zu klar. Meines Erachtens kann ich vielleicht auch noch einmal kurz weiter ausholen. Ich war ja am Donnerstag zuvor, also am Donnerstag letzter Woche, schon in Dortmund, also 2 Tage vor Spielbeginn. Und muss selber auch sagen, dass man da extrem viel Vorfreude gespürt hat in der ganzen Stadt. Also sei es an jeder Ecke BVB, die Leute in der Stadt. Es gab, glaube ich, kein anderes Thema. Es läuft eine Schulklasse an dir vorbei. 7 von 10 Kindern tragen ein BVB-Trikot. Ja, und es war ja alles bereit. Und meines Erachtens, alles, was dann am Samstag passiert ist, war wahrscheinlich eine der größten Überraschungen der letzten 15, 20 Jahre.
Ja, das stimmt wohl. Da gehen wir jetzt gleich genauer drauf ein. Aber ja, die einzige positive Erscheinung am Wochenende, Sören, fand an der Kasseler Straße statt.
Ja, absolut. Und im Prinzip war ja das Gefühl oder das gute Gefühl schon relativ früh da, spätestens nach der roten Karte. Aufs Spiel gehen wir ja auch später noch ein. Aber als Leverkusen dann zu 10 agiert hat und der VfL dann auch wirklich das Spiel gemacht hat, hatte ich schon ein sehr beruhigendes Gefühl. Habe natürlich dann auch immer noch mit einem Auge beziehungsweise mit 2 Augen auf die Konkurrenten geschaut. Aber es lief einfach perfekt an diesem Tag.
Freude und Leid im Ruhrgebiet also getrennt und vereint, ja. Ja, Fabi, du warst ja auch nicht so positiv gestimmt, was die Bayern anging. Bist stark davon ausgegangen, dass die Dortmunder auf jeden Fall ihre Hausaufgaben zu Hause machen. Ich glaube, da sind wir alle von ausgegangen. Aber ich habe es letztendlich nur im Radio verfolgt. Wir hatten ja unter der Woche auch mal geschrieben, waren ja beide der Meinung, wenn die Bayern frühzeitig schon das 1-0 vorlegen, dass das dann eventuell so ein bisschen was mit den Dortmundern machen könnte. Und wie es dann so kam, die Bayern gehen früh durch Kingsley Coman in der 8. Minute in Führung. Ja, und nur circa 7-8 Minuten später fiel dann plötzlich das 1-0 für die Mainzer in Dortmund, zu dem Zeitpunkt, wo noch keiner damit wirklich gerechnet hatte, ne?
Also ich bringe jetzt deine WDR-2-Spur nochmal auf die Spulen. Zuvor habe ich aber auch nochmal eine Frage. Wir waren gerade eben beim VfL Bochum. Jetzt sind wir wieder bei den Bayern oder sind wir jetzt bei den Dortmundern?
Ich wollte den Sören eigentlich jetzt gerade nur mal mit reinholen und auch mal seine positive Stimmung mit reinholen.
Ach so.
Für die andere Stadt im Ruhrgebiet, weil es gab ja zwei Städte im Ruhrgebiet, die an diesem Wochenende ja eher tränenreich auftraten dann am Ende.
Okay, dann frage jetzt nochmal, wo sind wir jetzt?
Wir pendeln zwischen den beiden Spielen von Bayern und Dortmund.
Okay, dann deine WDR-2-Spule nochmal aufzurollen von vorne. Also das 1-0 der Bayern war in der 8.-9. Minute. Das 1-0 der Mainzer war dann 7-8 Minuten später in der 15. Minute. So, und jetzt kannst du weitermachen.
Genau, jetzt kannst du fortführen.
Ja, und dann hat Mainz das 2-0 geschossen. Bayern in der 80. Minute das 1-1 bekommen. Das 2-1 gemacht. Nee, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Entweder sage ich was zu dem einen oder zu dem anderen Spiel. Ob das was mit den Dortmundern ausgemacht hat, dass die Bayern früh in Führung gegangen sind? Nö, überhaupt nicht. Weil ich glaube, die Spieler auf dem Feld waren zumindest von dem 1-0 nicht informiert worden. Kann denen eigentlich auch recht egal sein, weil du ein Heimspiel hast gegen Mainz 05. Und die Ausgangslage war klar, du musst gewinnen. Und nach allem, was man vom BVB in den letzten Wochen gesehen hat, konnte man eigentlich davon ausgehen. Also eine Verunsicherung durch das frühe Tor der Bayern. Nee, glaube ich überhaupt nicht. Das spielt keine Rolle.
Ja, vor allem, weil ja gerade im Anschluss an das 1-0 der Mainzer dann die Dortmund noch sofort die Riesenchance hatten, auch wieder zum Ausgleich zu kommen durch den Elfmeter, den ja Sebastian Haller dann leider verschossen hat. Der hat ja vorher beim 1-0 dann gepennt, wollte das da vielleicht so ein bisschen wieder gut machen, aber spätestens mit dem verschossenen Elfmeter, Sören, fand ich zumindest, hatten die Dortmunder schon ziemlich mit dann zu kämpfen.
Ja, kurzzeitig würde ich sagen. Klar, dann ist er dann auch, ich glaube, es war ja nicht viele Minuten danach, ist er dann das 2-0 gefallen. Ich muss aber wirklich sagen, dass der BVB auch nach dem 2-0 und nach dem verschossenen Elfmeter schon weiter sein Spiel gemacht hat. Auf ein Tor gespielt. Man muss, glaube ich, grundsätzlich einfach sagen, dass die Effektivität nicht da war, dass in der ersten Halbzeit ein überragender Finn Dahmen im Tor stand, zweite Halbzeit dann natürlich auch. Aber ich fand es jetzt nicht so, dass der BVB total verunsichert war. Die Fans haben das auch sehr, sehr, glaube ich, sehr sensibel auch reagiert. Auch nach den Rückschlägen, nach vielen Situationen, die gegen dich laufen, waren die Fans da. Auch dann zur Halbzeitpause, keine Pfiffe, gar nichts. Also das war schon ein Auftritt beim BVB, wo man im Prinzip nur sagen muss, dass die Tore gefehlt haben. Die Einstellung war da, 90 Minuten auf ein Tor gespielt. Also ich glaube nicht, dass man groß irgendwie Fehler suchen kann beim BVB.
Also da muss ich schon dazwischen halten, weil ich mir das Spiel tatsächlich auch nochmal angeschaut habe. Und ja, natürlich hatten die Dortmunder größtenteils das Spiel im Griff, aber dafür hatten meines Erachtens auch die Mainzer viel zu viele Chancen, teilweise auch das Ergebnis nochmal auszubauen. Jetzt davon zu sprechen, dass die Mainzer zwei glückliche Tore gemacht haben und danach den Bus geparkt haben, so war es nicht. Meines Erachtens ist dann ja schon auch Effizienz ein Thema, weil die Dortmunder hatten ihre Chancen, das ist auch klar. Aber man darf ja nicht vergessen, dass die Mainzer durchaus auch beispielsweise auch 3-0 in Führung gehen können, vor allem auch in der zweiten Halbzeit permanent in der Lage waren, eigentlich auch das Ergebnis nochmal nach oben aufzubauen. Und nach dem Anschlusstreffer, klar, wurde es dann ein bisschen wilder und nicht mehr so geordnet, aber trotzdem war es jetzt auch nicht so, dass die Dortmunder die hochkarätigen einen nach dem anderen sich herausspielen konnte. Drückende Überlegenheit, ja, klar. Ist wahrscheinlich auch die logische Konsequenz der Qualität, die auf dem Platz steht, aber es war jetzt kein Chancenbuche in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, die Dortmunder haben eine hundertprozentige nach der anderen.
Man mussten ja zwangsläufig, du hast ja gerade gesagt, auf jeden Fall dann aufmachen und kam dann zum 2-1 und dann hinterher sogar noch, ich glaube 92. dann noch zum 2-2, waren zwischenzeitlich ja dann, Fabio, kannst du ja dann gleich mal einsteigen, bei den Bayern ja dann zwischenzeitlich sogar plötzlich dann doch deutscher Meister für wenige Minuten. Wolltest du den Parallelschlag dann mal zu den Bayern machen, nach der 1-0-Führung, erste Halbzeit, wie es da so weiterging? Erste Halbzeit der Bayern?
Also bei den Bayern sind wir jetzt, ja. Also bei den Bayern war es auf jeden Fall so, die 1-0-Führung war definitiv verdient. Ich glaube, die ganze erste Halbzeit war wie gewohnt spielbestimmend. Man hätte ja auch noch mit Sicherheit auch das zweite Tor nachlegen können, Schrägstrich müssen. Die Chancen waren auf jeden Fall da. Einmal der VAR eingegriffen, glaube ich, zu Recht, muss man Handspiel geben, dann ging es mit dem 1-0 in die Kabine. Weiterhin war es dann in der zweiten Halbzeit so, dass die Bayern dann eher, ja, je nachdem, wie man es formulieren will, aber eher die kontrollierte Offensive als Herangehenstaktik wählten. Trotzdem aber auch, klar, die Kölner dann ein, zwei richtig gute Chancen hatten. Einmal von Jan Sommer richtig, richtig gut umschärft. Die Bayern aber auf der Gegenseite auch ihre Chancen hatten. Und dann kam eigentlich die Situation, die so ein bisschen, ja, glaube ich, die ganze Saison irgendwo oder der ganze Spielverlauf hat eigentlich dem ganzen Saisonverlauf ein bisschen geähnelt. Du hast dann eine Elfmeterszene, die absolut nicht strittig ist, ist ein Elfmeter. Aber es ist halt dann trotzdem aus der Bewegung heraus einfach eine Bewegung, eine Aktion. Ich glaube, jeder, der Fußball spielt, weiß, dass es mit Sicherheit alles aber nicht mit Absicht war. 1-1 und dann wurde es ein bisschen hektisch. Und letztendlich haben die Bayern, ich würde dann sagen, nochmal ein, zwei gute Chancen eigentlich auch gehabt, dann wirklich auch nochmal direkt den Ausgleichstreffer zu kontern. Und am Ende des Tages, wahrscheinlich das erste Mal seit ganz vielen Wochen, hat die individuelle Qualität von Jamal Musiala 2-1 das Spiel für die Bayern sich entscheiden lassen.
War dann der spielentscheidende Mann mit dem letzten Schuss des Spiels da dann für die Entscheidung gesorgt. Sören, die Kölner letztendlich sich wieder top verkauft, also keine Wettbewerbsverzerrung konnte man ja, glaube ich, auch nicht von ausgehen, ne? Bei der Mannschaft von Steffen Baumgart alles reingehauen. Und bei den Bayern wäre es ja fast wieder typisch gewesen, wenn sie das Spiel wie in den letzten Wochen irgendwie wieder aus der Hand geben, ne? Oder da wieder Punkte liegen lassen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, den Kölnern kann man überhaupt nichts vorwerfen. Ganzes Spiel lang richtig gutes Spiel gemacht. Auch über die Außen immer wieder ihr Spiel durchgezogen, so wie man sie ja über die ganze Saison auch kennt. Ich glaube schon, dass unterm Strich auch dieses 1-1 verdient gewesen wäre, aber es war eben dann auch ein besonderer Spieltag. Aber ich glaube, dass die Kölner sich überhaupt nichts vorwerfen lassen müssen. Und ja, ich glaube schon, dass es auch irgendwie zur Saison gepasst hätte, wenn Bayern da die Meisterschaft dann erneut verspielt hätte. Aber ja, das ist dann eben auch wieder Bayern. Ein Moment, ein Tor. Und alles ist in Ordnung für ein paar Minuten. Und von daher glaube ich, ist das absolut in Ordnung gewesen, dass Bayern dann eben auch dieses Spiel gewinnt, weil die klareren Chancen, glaube ich, waren schon auch auf Bayern Seite.
Ja, das stimmt. Ja, und am Ende, Fabi, können wir festhalten, wer es in dieser Saison nicht geschafft hat, vor den Bayern zu stehen, ja, der wird es die nächsten Jahre dann wahrscheinlich auch nicht schaffen, ne? Also so eine schwache Saison, wie die Bayern dieses Jahr gespielt haben, 71 Punkte haben sie geholt, wenigstens seit 2009, 2010, so viele Punkte liegen lassen in der Saison und am Ende dann doch noch wieder als Tabellenerster durchs Ziel zu gehen, spricht jetzt für die Bayern oder eher für die Unfähigkeit der anderen?
Ja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Unfähigkeit oder vielleicht dann sogar noch mal eine Stufe drüber ansetzt, da glaube ich bei den anderen Vereinen. Ich glaube, in Summe ist es so, man muss ja in der Saison immer im Gesamten betrachten. Dass die Bayern keine gute Saison gespielt haben, ist offensichtlich, liegt auf der Hand. Trotzdem, wenn man in die Gesamtbewertung mit reinnimmt, gab es auch beim BVB vor allem die Hinrunde. Letztendlich wahrscheinlich als Grund anzuführen, warum es nicht zur Meisterschaft gereicht hat. Die Rückrunde war bärenstark. Dass dann, ja, sag ich mal, der große Matchball am Samstag verspielt wurde, ja, das ist unendlich schmerzhaft. Ich glaube, da man kann auch tatsächlich wirklich auch jeder Dortmunder kann einem ja ein Stück weit auch leid tun. Ich glaube, sie haben auch am Samstag, ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einfach, ja, versucht, ihr Bestes zu geben. Ich glaube, irgendwann hat dann eben auch, ja, so ein bisschen die Anspannung und der Kopf alles ein bisschen schwerer gemacht, als es eigentlich wäre. Ja, und am Ende, ja, stehst du jetzt letztendlich auch an dem Punkt, wo du sagen musst, jetzt musst du gucken, dass die Jungs, die da bleiben, die Jungs, die dazukommen, den Blick nach vorne richten, um dann letztendlich gestärkt aus so einer Situation wieder rauszugehen. Und die Bayern haben es 2012 vorgemacht.
Hätte ich jetzt auch die Frage aufgeworfen. Sören, meinst du, in der Dortmunder Mannschaft steckt dieser Charakter, nächstes Jahr nochmal stärker zurückzukommen, auf so eine herbe Niederlage ja, zu reagieren? Oder meinst du eher, dass das wirklich jetzt so ein ja, Genickbruch war und dass es auch mal eine Saison werden kann nächstes Jahr, wo sie nur Dritter, Vierter, Fünfter werden können?
Boah, ja, ich glaube, Aki Watzke hat es gut auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, im Ruhrgebiet ist man es gewohnt, nach Niederlagen wieder aufzustehen. Und ich glaube, mit dem Trainer, mit Edin Terzic, ja, auch mit Sebastian Kehl, ich glaube, da hast du Jungs, die, ja, die schon dafür sorgen werden, dass diese Mannschaft wieder um die Meisterschaft spielt. Aber es hängt natürlich jetzt auch einfach von der Transferphase ab, was passiert mit Jude Bellingham. Wie werden die ja vermeintlich über 100 Millionen dann, wenn es so passieren sollte, in ja, Spieler investiert. Also es hängt dann auch eher davon ab, wie diese Mannschaft dann zum ersten Spieltag aussehen wird.
Ich glaube aber, einen Punkt hast du vergessen, Sören. Ich glaube, der wichtigste Faktor ist der FC Bayern. Und es wird beim FC Bayern nicht nochmal ein Jahr geben. Ja, da gibt es nichts zu lachen, tut mir leid, aber das ist einfach die Wahrheit. Es wird nicht nochmal so ein Jahr geben wie dieses Jahr, wo geprägt ist von Unruhe, Hektik in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, die Leute, die jetzt letztendlich auch die ja, geschaffenen Vakanzen besetzen dürfen, mit übernehmen dürfen, werden ja sehr viel Ruhe reinbringen, denke ich, in den Verein. Dazu hast du einen ja, Trainer, der wahrscheinlich ja, nach wie vor zu den Top 3, Top 4 Trainern in Europa gehört, der eine ganze Sommerpause ohne großes Turnier mit der Mannschaft verbringen kann. Zusätzlich die Möglichkeit auch sinnvoll in den Kader zu investieren. Und dann ist dieser Faktor schon sehr, sehr gewichtig, würde ich behaupten.
Ja, Fabi, du sprichst da schon dann die nächste Bombe an, während die Bayern noch ja, gerade nach Abpfiff.
Ich meine, der Sören lacht die ganze Zeit. Ich weiß ja nicht, ob er das anders sieht, aber...
Nein, aber wir können ja mal der Reihe nach dann...
Wir können ihn ja mal fragen, was er davon hält, aber offensichtlich nicht viel.
Also von deiner Expertise halte ich immer viel, das weißt du auch. Ja, aber ich glaube, es geht um die vermeintliche Bombe, die Tobi angesprochen hat. Also ich muss sagen, ja, also... Ich würde es mir verkneifen und etwas ja, einfache Aussagen zu tätigen, aber natürlich, wenn jetzt Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wieder viel zu sagen haben, dann läuft es wieder beim FC Bayern. Ja, ich weiß es nicht. Mach du erstmal weiter, Tobi.
Nö, jetzt muss natürlich auch rauskommen. Wir sind ja im Podcast, also das ist ja wie ich weiß, was du sagst.
Nein, komm, also pass auf, dann sammle ich ja noch mal ein paar Minuten und dann können wir ja noch mal schauen. Ja, also auf jeden Fall, während die Bayern ja noch schon die Meisterschaft am Feiern waren, platzte quasi zeitgleich im Newsticker bei der Bild, dann habe ich es als erstes erfahren, dass plötzlich Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic freigestellt worden sind und ja, mit sofortiger Wirkung mehr oder weniger entlassen worden sind. Kam für alle, glaube ich, mehr als überraschend. Der Zeitpunkt mal wieder, wie so einiges in dieser Saison, mehr als fragwürdig. Ich habe schon so die eine oder andere...
Also warte mal, stopp mal. Du sagst, das kam überraschend. Kam es wirklich überraschend, dass Kahn und Salihamidzic gehen?
Der Zeitpunkt.
Für dich?
Der Zeitpunkt selber, an diesem Spieltag selber. Dass das so
durchgesetzt ist. Die eigentliche News.
Ja. Nein, das nicht. Die News, halt die Zeit, wann es bekannt gegeben wurde. Und da munkelt man wohl, dass es eigentlich, dass sie als Bayern es wohl so machen wollten, dass sie nicht mehr davon ausgegangen sind, dass sie Meister werden. Während der Meisterfeier dann in Dortmund hätte man das dann letztendlich auch noch nachgeschoben. Beide sind entlassen. Die Entscheidung hat sich wohl die letzten Wochen ja schon immer mehr herauskristallisiert, dass man ja diese Entscheidung ja vornimmt und jetzt wusste man selber nicht, wie man darauf reagieren sollte. Man hatte gerade die Meisterschaft und plötzlich ist dann alles durchgesickert. Ist natürlich ja ziemlich unglücklich mal wieder gelaufen, wie so einiges in dieser Saison. Du hast gerade gesagt, Fabi, überraschend kam es nicht. Also wenn man da so, Hasan Salihamidzic wirkte da wohl ziemlich mitgenommen, ebenso wie Oliver Kahn, ne? Also der war wohl fuchsteufelswild, was man da so jetzt aus den Medien liest. Und da ist das letzte Wort wohl auch noch nicht gesprochen, ne?
Bin jetzt ich dran oder ist es der Moment, wo der gesammelte Sören seine Expertise gibt?
Nein, also ja, irgendwie komme ich aus dem Lachen nicht mehr raus. Also ich glaube, dass diese Nachricht kurz nach dem Abpfiff, dass das definitiv geplant war. Ich glaube, sonst wären da auch nur Amateure am Werk. Ich glaube schon, dass spätestens dann vom Tegernsee kurz die SMS zu irgendeinem Bildredakteur kam, jetzt könnt ihr die Sache raushauen. Also, dass da irgendwas durchgesickert ist, glaube ich nicht. Also, ich glaube, das kam von ganz hoher Stelle. Der Draht zur Bild-Zeitung ist sicherlich kurz. Also im Prinzip kommt es auch für mich dann doch überraschend. In der Konsequenz, dass beide gehen müssen, muss ich schon sagen, weil der Verein im Prinzip war im Umbruch, wenn du zwei natürlich ja, Eifertiere mit rum in den Gehöhnis, jahrelang, wissen wir alles, tolle Arbeit für Bayern, ohne Frage. Aber du musst dann eben auch mal deinen Nachfolgern eine gewisse Zeit geben, um dem Verein in die richtige Richtung zu gründen. Einen anderen Anstrich, es kann keiner erwarten, wenn zwei Leute gehen, dass die zwei neue es genauso machen, sondern jeder bringt seine eigene Erfahrung mit ein, seinen anderen Stil. Da müssen sich dann eben auch Mitarbeiter dran gewöhnen, dass eben nicht alles so weiterläuft, sondern ja, dass man auch eben mal andere Meinungen hört, andere Aussagen hört, andere ja, Vorgehensweisen auch akzeptieren muss. Und ich glaube, dass das dann eben wieder auch wieder ein Zeichen ist, dass wenn solche Menschen abtreten, die einfach so machthungrig sind, dass sie nicht alles aus der Hand geben und ihren Einfluss dann eben doch dann auch wieder spielen lassen wollen. Von daher ist das schon ja ein Trauerspiel eigentlich auch. Macht diesen Moment auch, weil die Mannschaft hat gekämpft bis zum Ende, macht es komplett kaputt. Ich glaube, dann auch Oliver Kahn diesen Moment zu nehmen, spricht auch eine sehr oder gibt auch ein sehr, sehr schlechtes Bild ab von Hoeneß und Rummenigge. Und es ist schon traurig. Ich glaube schon, dass man den Jungs auch jetzt ein bisschen Zeit hätte geben müssen. Ich glaube auch, dass der Kader vernünftig zusammengestellt ist. Er hat nicht alles abgerufen, aber der war gut. Der war auch gut, um international auf Top-Niveau mitzuspielen. Im Prinzip lag es dann eben auch an Spielern und ein paar anderen Sachen sicherlich auch noch. Aber ich glaube, das jetzt so zu sagen, das kam nicht überraschend. Also ich glaube schon, dass die beiden, dass Kahn und Salihamidzic das in den nächsten Jahren noch sehr, sehr gut gemacht hätten. Aber du musst solchen Leuten dann eben auch Zeit geben. Ich glaube auch, dass ein Uli Hoeneß in seiner Zeit viele Momente hatte, wo es nicht so lief. Aber ja, okay, das ist halt so. Und jetzt sind wieder die am Ruder, die es jahrelang gemacht haben. Dann wird irgendwann wieder die Situation kommen, oh, wir brauchen ja einen Nachfolger, wer macht's denn jetzt? Und dann geht die ganze Sache wieder von vorne los. Und dann hast du vielleicht mit 80 Jahren immer noch Uli Hoeneß da rumtoben und die Entscheidung treffen. Ich glaube, dass dem Verein das dann eben auch für die nächsten Jahre nicht unbedingt gut tut.
Fabi, O-Ton von Uli Hoeneß heute im Interview war es, glaube ich, auch bei drei Titeln, wenn die Bayern alle drei Titel geholt hätten, in der Saison hätten sie so gehandelt. Würdest du da mit einstimmen? Gehst du da mit oder glaubst du eher, dass das jetzt eher leichter gesagt ist?
Ja, also zuerst möchte ich mal ein bisschen aufräumen, was der Sören da in die weite Welt erzählt. Also zum Ersten, ich glaube, wenn du Uli Hoeneß nennen würdest, dann wäre, glaube ich, Uli Hoeneß der letzte Mensch, der der Zeitung mit vier Buchstaben irgendeine News zusteckt. So viel schon mal dazu. Also vom Tegernsee an die Bild-Zeitung ging gar nichts. Das ist ausgeschlossen. Dann würde ich dich gerne mal fragen, ob du so ein Jahr wie dieses Jahr beim FC Bayern schon mal erlebt hast.
Ja, also ich glaube sicherlich. Es gab doch, als der BVB die Bayern eine Zeit lang überholt hat, also ich glaube schon, dass das auch ähnlich damit zu vergleichen ist. Da war doch plötzlich auch alles in Frage gestellt in München.
Ja, aber es war jetzt nie ein Jahr wie dieses Jahr, wo so viel Unruhe in dem Verein war, wo so viel einfach auch in der Kommunikation daneben liegt oder lag. Letztendlich glaube ich, dass es schon einzig und allein konsequent war, wenn man dann auch die Hintergründe ein bisschen erahnen kann. Also natürlich kenne ich auch nur das, was in den Medien steht. Das ist wohl auch im Verein und ja, Sören hat es ja ein paar Mitarbeiter genannt. Der FC Bayern hat über 1000 Mitarbeiter. wenn man da schon eine gewisse Unruhe feststellt, glaube ich schon, dass dann viele Sachen vor allem im Verein zusammenkamen. Gleichzeitig muss man dann natürlich auch sagen, Salihamidzic war jetzt nicht nur ein Jahr da, sondern insgesamt 6 Jahre, hat mit Sicherheit auch Entscheidungen getroffen, die ja vielleicht sehr viel Geld gekostet haben. Und was mich jetzt eigentlich an der ganzen Diskussion verwundert, dass auf einmal die zwei, die von 98% der Bevölkerung in Deutschland als nicht gut genug befunden wurden, sind jetzt auf einmal die Opfer, zu denen man hält. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht um den FC Bayern. In Händen von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn hat sich, glaube ich, viel verändert. Nicht zum Positiven, eher zum Negativen. Und dass dann letztendlich ja, der Aufsichtsrat als Kontrollgremium irgendwann eingreift und die Arbeit überprüft, analysiert und gemeinsam dann zu dem Entschluss kommt, ja, dass es vielleicht einfach nicht das ist, was dem Verein vor allem zukünftig helfen wird, erfolgreich zu sein. Ist auch klar. Und eins muss man auch festhalten: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge jetzt als die Bösen auszumachen. Es sind genau die beiden, die aus dem Verein das gemacht haben, was er heute ist. Und ich traue durchaus beiden noch zu, zumindest jetzt vorübergehend wieder die Führung zu übernehmen und da Leute zu installieren in die ja, verschiedenen Positionen. Einer davon ist schon geklärt mit einem absoluten ja, Wunschkandidaten. Von daher sehe ich das jetzt eigentlich tendenziell eher als konsequent. Neuanfang und Schritt nach vorne für den FC Bayern.
Ich zeigt ja auch zumindest, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen Größe auch von beiden. Ich meine, getroffene Entscheidungen damals mit der Installation von Kahn und Salihamidzic damals als Nachfolger auserkoren zu haben und jetzt nach einer gewissen Zeit dann wirklich festzustellen, oh, wir haben da vielleicht einen Fehler gemacht, war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Dann auch mit, ja, der nötigen Konsequenz dann dahinter zu stehen und zu sagen, wir haben den Fehler gemacht, es waren die falschen Leute, es ist einiges schief gelaufen, wir müssen was ändern, spricht jetzt, finde ich, zumindest auch für Uli Hoeneß unter anderem, ne? Also
Also man muss, glaube ich, man darf jetzt nicht den Fehler machen und Uli Hoeneß als Buhmann ausmachen, sondern er ist derjenige, der mit Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer über Jahrzehnte hinweg einfach auch aus dem Verein was ja, Besonderes gemacht haben. Dass er dann jetzt derjenige ist, der Verantwortung auch übernehmen muss, zumindest kurzfristig, ist doch auch vollkommen klar. Und ich meine, ja, wie gesagt, also die letzten 2 Jahre waren mit Sicherheit nicht die Jahre, die in die Geschichtsbücher des FC Bayern eingehen. Und da muss man einfach auch wirklich Fehler für Fehler aufarbeiten. Und man sieht ja an der Trennung mit Hasan Salihamidzic, dass es auch einvernehmlich klappen kann. Und ich glaube, er hat es ja richtig zusammengefasst. Ich glaube, heute kommt man auch nochmal sein ja, erstes Interview nach dem Rauswurf auch lesen. Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, wirklich da auch ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, vielleicht auch mit anderen Personen. Und dann kann man wirklich auch die höchsten Ziele wieder angreifen.
Ein bisschen kann ich ihn hören, verstehen, in welche Richtung er will. Die Vorgehensweise, wie die Bayern jetzt über Aufsichtsrat und die Entscheidung und alles, ist ja nichts anderes wie in großen Unternehmen und großen Firmen, ne? Also
Aber
letztendlich.
hör mal, da möchte ich auch eine Sache einschmeißen. Natürlich ist das Thema. Aber wenn jemand gekündigt wird, egal ob es beim FC Bayern München ist oder irgendwo anders, in irgendeiner deutschen Firma, gibt es denn irgendwann oder bei irgendeinem den richtigen Zeitpunkt?
Nein, den Zeitpunkt, den kann man sich nicht
Gibt
aussuchen. Der perfekte Zeitpunkt gibt
es
es in
die
solchen
richtige Art
Situationen
und
nicht.
die gibt es nicht. Und ich
Nein.
glaube, jetzt haben sie genau das gemacht, was sie damals, oder was heißt damals, vor ein paar Monaten bei Julian Nagelsmann ja wahrscheinlich nicht richtig gemacht haben. Als erstes wurde mit den beiden gesprochen. Dann hatte man vereinbart, dass man als erstes nach Spielende unabhängig, ob sie Meister werden oder nicht, die Mannschaft darüber informiert. Das hat man zuvor am Freitag noch mit Thomas Tuchel besprochen. Der Prozess oder der Ablauf war, glaube ich, eigentlich so, wie er sein sollte. Dass dann irgendwoher die Nachricht wieder durchgesteckt wurde, passend zur Meisterschaft. Das war so mit Sicherheit nicht geplant. Nee, nee, und wo auch immer diese Information herkam. Aber ich glaube, der Vorgang intern bei den Bayern, zuerst mit Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić zu sprechen, danach den Trainer zu informieren, die Mannschaft und dann das zu veröffentlichen, ist eigentlich der richtige Plan gewesen, oder nicht?
Ja, der Wille war auf jeden Fall da. Man hatte ja, glaube ich, auch auf der Tribüne gesehen, wo dann plötzlich dann die Nachricht kam, wie Heiner und Salihamidžić sich da gegenüberstanden und wild gestikulierten. Das war nicht so geplant. Das hat man da, glaube ich, gut draus hervorsehen können. Also,
würde ja, auf jeden Fall. Aber glaubst du wirklich, dass es einer vom FC Bayern wirklich forciert hat, da eine Information durchzustecken? Ich glaube, tatsächlich würde ich da eher den Fehler bei einem der Geschassten suchen, die diese Information weitergegeben haben.
Wäre ich jetzt in die Kerbe hätte ich jetzt auch reingeschlagen.
So wie die Statements dann auch abgelaufen sind, würde es mich nicht wundern, wenn die Informationen eher aus dieser Ecke kamen als aus der Ecke des FC Bayern.
Ja, das auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich die nächsten Wochen auf jeden Fall noch so im Nachgang einiges an Infos rauskommen. Und so in die ersten Namen kursieren ja auch schon im Bayern-Umfeld, sind ziemlich bekannte Namen. Was hältst du denn da von den Namen, die ja momentan?
Ja, Witz. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas dran ist. Also es würde mich zumindest sehr überraschen. Max Eberl, ja, wir wissen alle die Verbindung zum FC Bayern München. Aber wenn natürlich dann auch der Druck der Druck in Mönchengladbach zu hoch war, ohne jetzt wirklich auch auf seine Krankheit, ist ja auch schlimm genug, ist einzugehen, aber wenn da der Druck schon zu hoch ist, ob es jetzt bei den Bayern einfacher wird, weiß ich nicht, zumal er ja dann auch wirklich jetzt vergangenen Jahr einen langfristigen Vertrag in Leipzig unterschrieben hat. Also wenn er dann da aussteigt und dann in München unterschreibt, weiß ich nicht, macht er sich, glaube ich, noch unglaubwürdiger, als er ohnehin schon ist. Markus Krösche, gute Arbeit in Frankfurt, ja. Aber ich glaube, er hatte ja auch ein Angebot vom FC Chelsea, das hat er abgelehnt. Ob es jetzt nach Bayern, zum FC Bayern passt, weiß ich nicht. Was ich mir eher vorstellen könnte, wir wissen ja, dass Jordi Cruyff beim FC Barcelona den Vertrag nicht verlängert hat, beziehungsweise aufgehört hat. Das wäre so ein Name, wo ich sage, okay, der könnte vielleicht zum FC Bayern passen. Er hat ein riesen Netzwerk, auch eine gewisse Ausstrahlung, gewisses Standing international. Das wäre vielleicht ein Name, wo ich sage, okay, der könnte zum FC Bayern München passen. Aber ich glaube, das ist alles Spekulation. Wobei, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, die Bayern haben sicherlich schon ein paar Kandidaten im Kopf, die dann auch in Frage kommen.
Weil man ja schon hört, Fabi, Tendenz wird wahrscheinlich erst Richtung Wintertransferfenster gehen. Bis spätestens Weihnachten dieses Jahr wollen sie wohl jemanden Neuen präsentieren. Ne? Du, irgendeinen Namen, der dir so durch den Kopf schwebt?
Es gibt ja den einen oder anderen, der potenziell interessant wäre. Ich habe heute auch nochmal gelesen, Reschke war, glaube ich, auch nochmal ein Name, der gefallen ist heute in den Medien. Finde ich jetzt auch zumindest vorübergehend ganz interessant, aber alles andere ist ja nur Spekulation. Also es ging ja vor ein paar Tagen auch nochmal Arjen Robben, war ja auch einer der Kandidaten. Ich glaube, es ist jetzt einfach noch viel zu früh. Grundsätzlich, glaube ich, ist da ein Gremium beisammen mit Karl-Heinz Rummenigge, Dresen und Thomas Tuchel, die mit Sicherheit dieses Vakuum perfekt füllen können. Gleichzeitig gibt es natürlich auch genügend Zeit, um da wirklich die richtige Person zu finden, die dann auf den Job oder in den Job auch reinpasst.
Ja, Thomas Tuchel wird da wahrscheinlich in den nächsten Tagen im Gremium seine Ideen dafür die kommenden Jahre präsentieren, die ein oder anderen Wunschspieler wahrscheinlich die Liste mal abgeben und dann wird man mal sehen, was da in den nächsten Wochen so auf dem Transfermarkt bei Bayern passieren wird. So, Fabi, jetzt tendieren wir schon Richtung Überlänge. Die ersten 35 Minuten haben wir jetzt durch. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir mal.
Das liegt doch nicht an mir, oder?
Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Nein. Würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen peu à peu nach unten in der Tabelle vorarbeiten. Auf Platz 3 läuft ein dieses Jahr RB Leipzig. Ja, die jetzt am Wochenende ziemlich deutlich nochmal die Muskeln haben spielen lassen. gegen die Schalker, die sich bei dem Spiel ja mit Würde aus der ersten Liga verabschieden. Leider der direkte Wiederabstieg, geht zurück in die zweite Liga. Nach dem zwischenzeitlichen frühen 2:0 der Leipziger haben die Schalker sich dann spät nochmal rangekämpft, mussten dann wirklich volles Risiko gehen, haben hinten aufgemacht, mussten auf den Sieg gehen und RB da mit einer gelungenen Generalprobe hinten heraus, zwei schöne Kontertore, Nkunku holt sich noch die Torjägerkrone zusammen mit Niklas Füllkrug, macht noch seine 16. Bude dieses Jahr. Schon ein Qualitätsunterschied auch bei dem Spiel dann auch zu sehen. Ne? Schalke alles in ihren Möglichkeiten gemacht, auch wieder unterstützt von einer großen Fanmasse, die da wieder mit nach Leipzig gekommen ist. Also die Fans auf jeden Fall erstligareif und bei den Schalkern können wir, glaube ich, auch festhalten, dass der Abstieg, haben wir ja schon in den letzten Wochen gesagt, definitiv in der Hinrunde eigentlich schon mehr oder weniger klar gemacht haben. Ne? An der Rückrunde, ja. Starker Achter in der Rückrundentabelle, daran hat es auf jeden Fall nicht gelegen in der Rückrunde.
Auf jeden Fall, ich glaube, man hat es ja auch erkannt, als Thomas Reis dann übernommen hat bei Schalke, dann lief es ja auch besser und man hat da auch ein klares Spielsystem gesehen. Von daher bin ich auch optimistisch jetzt auch mit Blick auf die kommende Saison in der zweiten Liga, dass sie auch wieder ein Team zusammen haben werden, was um den Aufstieg spielt und deshalb gehe ich da auch mit. Also ich glaube, ja, sie haben es nicht verspielt in den letzten Wochen und Monaten, sondern wirklich am Anfang der Saison. Und dann kannst du auch irgendwann so einen Rückstand nicht mehr aufholen.
Und die Leipziger, wie gesagt, mit einer gelungenen Generalprobe fürs Pokalfinale und bei Schalke können wir vielleicht noch festhalten, haben nächstes Jahr so um die 20 Millionen, circa einen halben Etat weniger im Gegensatz zu diesem Jahr. Ich glaube, Fabi, der Fall wird nicht ganz so hart wie noch vorletztes Jahr, wo sie abgestiegen sind, wo es das erste Mal runterging.
Naja, erstmal war es eine ganz andere Saison, die Schalker gespielt haben. Ja. Also den Abstieg vor zwei Jahren, wenn man sich den vor Augen führt, da waren es einfach katastrophale Umstände. Desaströse Leistungen und dieses Jahr war es definitiv so, dass man der Mannschaft nie einen Vorwurf machen konnte, dass es zumindest vom Einsatz her nicht stimmt. Ich sage einfach mal, glaube ich, würde ich die These aufstellen, wenn das Restprogramm leichter gewesen wäre, hätten die Schalker es auch gepackt, dass du dann die Bayern, die Leipziger, dann hast du auch noch ein Heimspiel gegen Frankfurt, das war irgendwo auch, glaube ich, dann einfach von der Qualität her reicht es dann einfach auch nicht aus. Auch wenn vielleicht eine der Top-Mannschaften nicht 100% im Moment Leistung bringen kann aus unterschiedlichen Gründen. Aber da ist eben auch nochmal ein deutlicher Unterschied zu der Qualität, die bei den Schalkern im Kader steht. Auch hier wieder am Samstag alles reingehaut, 2:2. Ich glaube, dann waren irgendwo ein Stück weit auch die Tanks leer. Du konntest nicht mehr nachlegen, du konntest nicht mehr drauflegen. Ja, und steigst dann ab und das Einzige, was man den Schalkern wünschen kann, oder ich zumindest, dass die Postwetten wieder nach oben kommen, weil man auch dieses Jahr vor allem wieder gemerkt hat, wie schön die Bundesliga ist mit einer Schalker-Mannschaft, weil einfach sehr viele Emotionen, Fans, Stadion, das gehört einfach mit zur ersten Liga mit dazu.
Ja, und den vierten Platz, den letzten Platz für die Champions League, den sicherte sich am Samstag dann Union Berlin, mal wieder mit einem typischen Union-Ergebnis am Ende, 1:0 gegen Werder Bremen. Ja, die Unioner mit keiner einzigen Heimniederlage dieses Jahr, 23 Spiele zu Hause ungeschlagen und am Ende an 32 von 34 Spieltagen immer auf dem Champions League-Platz gewesen. Wir müssen den Hut ziehen, glaube ich, Sören, Fabi, vor dieser Mannschaft, vor 4 Jahren erst aufgestiegen. Ja, und jetzt plötzlich nächstes Jahr kommen die ganz Großen an die alte Försterei.
Nee, ins Olympiastadion.
Stimmt. Stimmt.
Ja, Riesenkompliment. Also ich glaube, wer das vor ein paar Jahren gesagt hätte, Union Berlin, Champions League, wäre verrückt erklärt worden. Auch jetzt gegen Bremen wiederholen wir uns auch Woche für Woche. Überhaupt kein gutes Fußballspiel. War ja auch ein Beweis, glaube ich, irgendwie nur ein paar Minuten in der Konferenz, wo man mal nach Berlin gegangen ist. Aber ja, das ist ihr Spiel. Urs Fischer macht es hervorragend. Bin jetzt wirklich auch mal gespannt, Oliver Runert, wie er die Mannschaft zusammenbaut, weil ich glaube schon, dass man auch in der Champions League nicht unbedingt als Fallobst irgendwie auftreten möchte. Auch das wird sicherlich interessant sein, aber für die Leistung, klar, sicherlich, irgendwie wünscht man sich immer, dass vermeintliche Top-Teams in der Champions League spielen oder die deutschen Farben vertreten. Aber das, was Union Berlin gemacht hat, Riesenkompliment, absolut verdient. Und von daher Daumen drücken für die Champions League-Saison.
Ja, und Fabi, die Bremer schon beängstigend die letzten Wochen und Spiele, ne? Am Ende steht Platz 18 in der Rückrundentabelle. Also wenn da die nächsten Wochen noch weiter negativ gelaufen wären, wäre es für die Bremer auch nochmal wirklich eng gewesen, ne? Also haben da wirklich die meisten Punkte in der Hinrunde geholt. Und am Ende schon ziemlich knapp gewesen.
Ja, ich glaube aber, da muss man jetzt einen Schwamm drüber setzen. Also ich glaube, der Nicht-Abstieg sei da perfekt
Voller
quasi, dass
Erfolg.
du so ein Spiel hier. Und um mehr ging es für Werder Bremen eigentlich auch nicht. Und ich habe es oft und lang genug auch gesagt, vielleicht haben die Ergebnisse ja auch nicht immer gestimmt, aber so vom Eindruck her war Werder Bremen nie der Aufsteiger im Vergleich jetzt beispielsweise zu den Schalkern. Weil sie dafür einfach auch zu konstant auch gepunktet haben, vor allem auch in der Hinrunde. Dass dann irgendwo ein bisschen ein Aderlass ist, dann hatten sie auch ein bisschen Verletzungspech mit Füllkrug, der ein paar Wochen raus war. Also ich glaube, für die Werderaner war es eine Saison, wo man wirklich sagen kann, in Ordnung. Das war das, was wir erreichen wollten. Und gleichzeitig zu den Unionern, ja, herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation Champions League. Ich sage es immer wieder, man muss kein großer Freund sein und auch nicht immer Beifall klatschen für die Art und Weise, wie sie ihre Spiele gewinnen. Wenn es aber keine Gegenmittel gibt, die die Gegner aufbringen können, ja, dann ziehst du verdient in die Champions League ein. Für den Verein wahrscheinlich ja, eine Riesenmöglichkeit, sich entsprechend auch für die Zukunft aufzustellen. Ich glaube, für die Unioner kann es nächstes Jahr in der Bundesliga oder Champions League nicht darum gehen, nochmal weiter oben anzuklopfen oder eben auch, ja, wie nennt man es, Knockout Stage, K.O.-Phase. Darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern jetzt einfach nur mal ja, die Champions League mitnehmen, die Millionen einkassieren und das möglichst smart und sinnvoll in den Kader und vor allem auch in die Infrastruktur investieren. Und dann, glaube ich, hat man ja für den Moment das Maximum erreicht.
Sören hat es gerade schon angesprochen. Die Transfers in den nächsten Wochen bei Union werden mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend werden. Fabi, ein Name ist heute schon aufgeploppt, der dich bestimmt ja, ziemlich fragwürdig darstellen wird. Dest von Barcelona, auch jemand, von dem du viel hältst, ja?
Ich habe dir
Wirklich,
das,
ja.
ich hab dir das damals schon gesagt, als der nach Barcelona gewechselt ist, dass der vollkommen überbewertet ist. Grundsätzlich darf man aber nie den Fehler machen, weil ich glaube, wenn die Unioner eins bewiesen haben, ist, dass sie ihre Transfers so einbinden können, wie wahrscheinlich kaum andere Erstligist, die dann auch in der Regel sofort funktionieren. Ob du jetzt wirklich an die Namen rangehen musst, sei mal dahingestellt, aber wie gesagt, Best wäre jetzt ein Transfer, den ich nicht tätigen würde.
Ja, vielleicht hört Oliver Runert ja auch zu. Ja, vielleicht machen die Union das ja wirklich auch wieder so, setzen viele auf ablösefreie Spieler oder viele auf Spieler, die sie ausleihen. Schauen wir mal. Ja, eine Mannschaft, die letzten Wochen eigentlich ja auch stetig ihrer Form hinterherlief, aber jetzt am Ende wirklich ja, wie sagt man, der lachende Dritte, Vierte am Ende ist, die Frankfurter Eintracht in der Nachspielzeit, sichert sich dann doch noch ein Ticket für Europa, Sohn.
Ja, und damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Vor dem Spiel muss ich ja auch ehrlich sagen, habe ich Freiburg natürlich die Daumen gedrückt, denn der ja, Zuhörer weiß natürlich, dass wir Trikots bekommen hätten von dir, von Freiburg, für die geglückte Champions League. Dementsprechend ja, war ich Freiburg-Fan an diesem Spieltag. Nein, aber ich glaube, es war ja im Endeffekt, glaube ich, auch ein verdienter Sieg für die Eintracht, die jetzt auch im letzten Heimspiel dann eben auch von Oliver Glasner schon ja das positiv auch beenden wollte, das ganze Kapitel. Ja, Freiburg, glaube ich, war im ganzen Spiel nicht unbedingt so richtig drin. Vielleicht auch ja der Druck ein bisschen zu groß, dass es halt dann wirklich um Champions League ging. Aber ja, ich glaube, zusammengefasst jetzt auch nicht das Topspiel an diesem Tag. Von daher verdienter Sieg für die Eintracht. Wieder Europa. Ich glaube, das ist natürlich auch für die Fans ein richtiges Highlight, wieder durch ja, ganz Europa zu reisen. Können wir uns sicherlich auch auf ein paar tolle ja, Europa-League-Abende freuen.
Ja, denke ich
Aber die
auch.
müssen doch eine Qualifikation oder so ein Playoff, müssen die doch für
Das
die Conference League spielen, oder?
hängt davon ab, wie jetzt das
Ja.
Pokalspiel ausgeht. Fabi, wenn die Frankfurter den Pokal gewinnen sollten, sind sie direkt für die Europa League qualifiziert? Wenn
Genau,
sie
ja.
verlieren, müssen sie allerdings dann in der Conference League antreten.
Aber dann auch erst in Playoffs, ne? Also du startest nicht direkt in der Conference League.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben keinen achten Platz, aber dafür der siebte Platz ist dann, wären sie in Runde 2 oder 3, wo sie dann in die Conference League einsteigen. Würde ich jetzt, so habe ich das, glaube ich, rausgelesen. Aber kann auch sein, dass sie nochmal eine Quali spielen
Ja,
müssen.
ist ja
Ja.
alles gut.
Ja. Der Sören hat es ja gerade angesprochen. Ziemlich ausgeglichenes, abwechslungsreiches Spiel in der ersten Halbzeit mit der Freiburger Führung durch Grifo. Auch nur ein Tor an der Torjägerkanone vorbei. Und ja, dann zum Ende die Freiburger einfach so passiv hinten raus. Die Frankfurter mehr vom Spiel gehabt. Und dann war es dann Kolo Muani mit dem Ausgleich und Ebimbe dann in der Nachspielzeit mit dem erlösenden 2:2-Siegtreffer. Ist eigentlich auch schon erschreckend, Fabi. Sollen 16 Tore reichte Torschützenkanone, ne?
Ja.
Schon ziemlich schwach, wenn man da so die Zahlen der letzten Jahre sieht, sei
Das
es
stimmt, ja.
ne.
Neuer Rekord, oder?
Neuer Negativrekord.
Genau.
Ja.
Zuvor war es doch Fredi Bobic mit 17, oder?
Könnte sogar sein, damals noch im Trikot vom VfB. Ja, genau. Ja,
Weiß
so.
ich wieder mehr als ihr. Ja.
Ja, komm, Fabi, ich habe aber für dich auch noch einen. Vielleicht hast du das gelesen, vielleicht auch nicht. Wer war denn der Spieler, der in seiner Premierensaison Topscorer geworden ist? Ähnlich wie jetzt Kolo Muani. Wer war es zuletzt?
Lukas Barrios.
Mit Lukas lagst du fast richtig.
Toni, Luca
Ja,
Toni.
guck mal. So, richtig. Luca Toni war es damals in seiner Premierensaison, dass er direkt der Topscorer der Liga geworden war. Komm, Sören, Ehre, wem Ehre gebührt. Der VfL Bochum am Wochenende. Befreiungsschlag oder endgültig das dritte Wunder geschafft?
Ja, absolut. Ich glaube, es war ja wieder so ein Heimspiel, wo man sagt, das ist Castroper Straßenfußball. Wir waren ja vor ja, 2 Wochen, 3 Wochen ungefähr beim Spiel gegen Augsburg da. Auch da war es so ein früher Moment, der das Spiel dann eben auch in Richtung von Bochum hat kippen lassen. Jetzt auch gegen Leverkusen war es so, nach der roten Karte von Adli, ja, war der VfL in Überzahl und von da an auch, ja, für mich klar, die bessere Mannschaft hat sich belohnt. Leverkusen hat mich persönlich auch wirklich erschreckt, wie sie aufgetreten sind, weil es ging ja im Prinzip auch zumindest vor dem Spiel noch um was. Aber das war ein richtig, richtig überzeugender Sieg vom VfL. Erste Halbzeit war richtig gut, zweite Halbzeit kam Leverkusen dann auch zu Chancen, muss man ehrlicherweise sagen, aber dann auch mit längerer Spieldauer. Ja, hat der VfL das sehr, sehr, sehr souverän über die Bühne gebracht. Die anderen ja, Ergebnisse trudelten ja dann auch immer wieder ein. Da merkte man schon im Stadion, dass das ein sehr, sehr guter Tag und Abend werden wird. Ja, und ich glaube, dass dieser Klassenerhalt eng mit dem Namen Thomas Letsch verbunden sein wird, verbunden ist, der ja nach 8 Spieltagen übernommen hat, einen Punkt aus dieser Mannschaft viel rausgeholt hat, weil das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit dazu, dass diese Mannschaft nicht unbedingt ja in dieser Saison nicht immer als Mannschaft aufgetreten ist, aber er hat in den entscheidenden Momenten die Charaktere zusammen gestellt, die ja die Kohlen aus dem Feuer geholt haben, und dementsprechend ein Riesenkompliment. Und das kann natürlich jetzt auch mit Blick auch auf die kommende Saison eine Riesenmöglichkeit sein, vielleicht auch mal ins Risiko zu gehen, was Transfers betrifft. Um sich dann auch ja vielleicht langfristig in der Bundesliga zu etablieren. Wenn ich auf die Aufsteiger blicke, hat der VfL da eine große Chance, ja dann auch nächstes Jahr wieder übernächstes Jahr Bundesliga zu spielen. Von daher unglaublich gut, wurde ja auch noch lange gefeiert im Bermuda-Dreieck und ja, ich freue mich natürlich ohne Ende.
Ja, mit Ausschlag geben, Fabi, ähnlich wie in der letzten Saison, die Heimstärke der Bochumer von 10 Saisonsiegen, 8 Stück zu Hause geholt. Ja, Ruhrstadion auf jeden Fall in den meisten Spielen eine Festung gewesen, die nötigen Punkte da geholt und man sieht mal wieder, ich glaube, am Ende brauchst du diese legendären 40 Punkte schon lange nicht mehr. Dieses Jahr bist du, glaube ich, auch locker mit 35 Punkten wieder überm Strich geblieben. Ja, und die Bochumer aber auch mit über 70 Gegentoren nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Da ist, glaube ich, auch so eine Baustelle, Sören, wo die Bochumer dann in der kommenden
Ja.
Saison auf jeden Fall auch mal ansetzen müssten. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und der Fabian, was sagt der zum VfL Bochum? Der freut sich auch, dass die Bochumer weiter in der ersten Liga bleiben.
Ja, also wie gesagt, grundsätzlich sind ja ein paar Sympathien auf jeden Fall da. Von daher glaube ich, dass du ein lupenreines, starkes Heimspiel hingelegt hast gegen die Leverkusener Mannschaft, diese, ja, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen auch von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen profitiert. Der Schuss hätte ja auch wirklich deutlich nach hinten losgehen können. Trotz alledem, am Ende reicht es für Platz 6. Ich glaube, wenn mit ein bisschen Pech, glaube ich, ist es so, wenn die Frankfurter den Pokal gewinnen sollten, rutschen sie noch mal eins nach unten und in die Conference League, richtig?
Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Leverkusen kann es ja so Platz 6 eigentlich nicht mehr streitig machen. Ich glaube, Leverkusen spielt trotzdem dann, dass du dann zwei quasi international hast, oder? Beziehungsweise drei mit Freiburg dann.
Halt, stopp! Diese Frage ist ja gar nicht so blöd, weil dann würden ja im Zweifel bei einem Sieg der Frankfurter im Pokalfinale
Genau.
würde dann der Conference League Platz an die Wolfsburger gehen als Achten.
Nein, der achte Platz fällt weg. Du hast keinen achten Platz. Definitiv nicht.
Okay, aber dann heißt es entweder, also die Frankfurter gewinnen den Pokal, spielen Europa League, dann haben wir keinen Teilnehmer in der Conference League.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leverkusen oder rutscht Leverkusen in einen runter. Fabi, gute Frage. Das ist mal wieder, ja, wird die Woche bestimmt im
Hätten wir
Kicker
uns besser
erklärt
darauf
sein.
vorbereiten müssen, oder?
Wird der Kicker bestimmt jetzt am Morgen auf jeden Fall mal aufschlüsseln. Also bei Pokalsieg, das hast du schon richtig gesagt, ist auf jeden Fall die Frankfurter Eintracht in der Europa League gesetzt. Bei den Leverkusern, aber Platz 6 hat doch,
Aber
7 hat
dann
doch
tauschen die doch die, dann
Plätze.
tauschen die doch die Plätze, oder nicht? Also zumindest von der Teilnahme im internationalen Geschäft.
Ja.
Oder nee?
Oder doch? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Kommen
Ich
wir
muss
zu.
das nach der Aufzeichnung, muss ich mal suchen,
Guck mal, ob du da die
ob
Lösung
das
findest. So, eine
ja.
Mannschaft, die vor diesem 34. Spieltag alles in den eigenen Händen hatte, um ja nicht mehr auf den Relegationsplatz oder gar in Abstiegsnöte zu geraten, war der VfB Stuttgart. Und am Ende, ja, hat es nicht gereicht, so wie im letzten Jahr. Der VfB muss in die Relegation. Am Ende ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim. Ja, die TSG eigentlich aus dem Nichts mit der Führung und der VfB eigentlich die Mannschaft, die nach dem Ausgleich auch hinterher auch noch genug Chancen auf den Siegtreffer hatte. Am Ende nur 1:1, zu wenig für den VfB.
Ja, auf jeden Fall zu wenig. Ich gehe da mit. Also ich glaube, dass der VfB auch gegen Hoffenheim die bessere Mannschaft war, hatten auch ja, mehr Chancen. Wenn ich an Guirassy denke, hatte er ja auch die Möglichkeit, ja, den VfB sogar in Führung zu schießen, kurz vor der Halbzeit. Dann geht das Spiel sicherlich auch anders aus. Ja, aber es ist so wie in dieser Saison, glaube ich. VfB spielt sehr gut, nutzt die Chancen nicht, verliert Punkte, unnötig Punkte. Ja, und jetzt stehst du auf dem Relegationsplatz, weißt im Prinzip nicht genau, warum eigentlich, weil so schlecht war die Saison auch eigentlich nicht. Unter Sebastian Hoeneß war der VfB auch im Aufwind. Aber ich glaube jetzt auch, dass selbst der Umweg Relegation gut ausgehen wird für den VfB, weil es irgendwie über die gesamte Saison ja, dass man den Eindruck hat, ja, so schlecht ist der VfB nicht. Das einzige Unterlein dann eben die Effektivität, die da dem, ja, das Zünglein an der Waage ist.
Ja, ich will ja vielleicht vorweggreifen, wenn Thiago Thomas da die letzten beiden Aktionen da ein Tor macht, ne? Da geht dann eine ganz andere Mannschaft dieses Jahr dann in die Relegation. Aber gut, schauen wir mal. Du hast die Relegation gerade angesprochen. Ich weiß ja nicht, ob wir da schon mal vorweggreifen sollen, Fabi. Da ist es ja auch mal wieder ganz anders gekommen, der Gegner für den VfB.
Na ja, komm, lass die einen beiden Spiele Wolfsburg Hertha, können wir, glaube ich, ganz schnell machen. Sören, willst du zu deiner Hertha was sagen? Dann können wir das Spiel zumachen, glaube ich.
Ja, ordentlich verabschiedet gegen dankbare Wolfsburger, die trotz einzelner Führung auch nicht unbedingt ein gutes Spiel gemacht haben. Bei Hertha wirklich auch herauszuheben mit Clemens aus der U19, der jetzt auch heute den Vertrag verlängert hat, ein Eigengewächs mit Ibrahim Maser, erstes ja, Profitor. Also junge Talente, die Spielpraxis bekommen haben. Ja, gut aus der Bundesliga verabschiedet und jetzt gilt es, ja, den Neuaufbau auf den Weg zu bringen.
Ich glaube, in der ersten Halbzeit nach der Führung der Wolfsburger haben sie es einfach verpasst, in der ersten Halbzeit da schon 2-3-0 nachzulegen. Ne? Also Chancen waren da genug da, sind da immer wieder an Ernst gescheitert im Hertha-Tor. Und für mich eigentlich mit der Spieler des Spiels da, der den
Ja.
Herthanern da die 3 Punkte in Wolfsburg sichert. Und die Wolfsburger stehen am Ende ja dann mit leeren Händen da. Kein internationales Geschäft. Hatten da ja auch alles in den eigenen Händen, wenn sie gewonnen hätten zu Hause. War ja so das Spiel, wo man vielleicht ja am ehesten auf die Wolfsburger getippt hätte, aber nicht auf einen Hertha-Auswärtssieg. Aber du hast es schon gesagt, Sören, volle Blickrichtung Richtung Neustart bei der Hertha. Und ja, die Wolfsburger müssen dann im nächsten Jahr nochmal neu angreifen, wenn es ums internationale Geschäft geht. Fabi, wie hast du die Wolfsburger dieses Jahr? Konntest du die irgendwie greifen? Oder so zwischen Gut und Böse irgendwie?
Ja, das ist eine Mannschaft, die man ja eigentlich eher weniger im Fokus hat. Und das ist ja nicht mal böse gemeint, sondern ja, wie drückt man das am besten aus? Also im Grunde genommen, ja, so ein bisschen mit den Hoffenheimern vielleicht so für mich persönlich, also nicht für alle beileibe. Muss ja jeder seine eigene Meinung haben, aber für mich sind es zwei Mannschaften, die nie wirklich im Blickfeld bei mir sind, mir auch wenig Profil geben. Trotzdem, glaube ich, bei den Wolfsburgern, also auch bei den Hoffenheimern, wenn man beide zusammennimmt, durchaus auch Potenzial in beiden Mannschaften steckt, aber auf Strecke eben nicht, ja, auf die Straße gebracht werden konnte. Ja, von daher hat man, glaube ich, aber trotzdem dieses Jahr eine Chance vertan, sich zumindest international zu qualifizieren.
Ja, eine Mannschaft, die sich dieses Jahr auch gerne fürs internationale Geschäft qualifiziert hätte, war die Borussia aus Mönchengladbach. Am Ende vielleicht dann doch noch ein versöhnlicher Saisonabschluss mit einem 2:0 Heimsieg gegen den FCA, der trotz der Niederlage am Ende dann doch noch Grund zum Feiern hatte, auch trotz zuletzt nur einem Sieg aus 11 Spielen. Zuletzt der FCA die letzten Wochen unterirdisch, also dass die nicht noch unten reingerutscht sind, mehr als glücklich gewesen. Ja, und die Gladbacher verabschieden sich dann beim letzten Spiel von Lars Stindl daheim von ihren Fans mit einem 2:0 Heimsieg. Auch eine ganz schwierige Saison für die Gladbacher gewesen. Und da wird es dann auch ja, wahrscheinlich jetzt zu einem riesengroßen Umbruch kommen. Und wird auch interessant werden, wer da dann das Amt von Daniel Farke übernehmen wird, der ja offiziell noch nicht entlassen wurde. Aber da kursieren ja auch schon die ersten Namen als Nachfolger. Unter anderem Glasner wird da ja ins Gespräch gebracht bei den Gladbachern. Ja, Fabi, du hast ja gesagt, über Gladbach wolltest du nichts mehr sagen. Oder so zum Abschluss
Ja,
vielleicht nochmal.
nee, also ich habe ja da gebetsmühlenartig meine Meinung kundgetan und 34. Spieltag, Sommerpause, jetzt muss man sehen, was bei den Gladbachern passiert. Dass es keine Saison war, die den Vorstellungen entsprechend ablief, ist, glaube ich, auch klar. Auch wenn Farke das ein bisschen anders sieht, glaube ich, in seinen Interviews, aber sei es drum. Kein gutes Jahr, ein ganz, ganz schwieriger Sommer vor der Brust. Es wird schwierig.
Ja, also ein Riesenumbruch ist klar, glaube ich, bei Gladbach. Ich würde es sogar Daniel Farke auch zutrauen, dass er das schafft. Er ist halt dann auch in einer schwierigen Situation einfach gekommen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, man muss abwarten, was im Sommer passiert. Und zu Augsburg, glaube ich, jetzt muss ich wirklich sagen, dass ich ihnen auch den Relegationsplatz irgendwie gegönnt hätte, weil die letzten Wochen waren richtig schlecht. Können wirklich von Glück reden. Wir haben ja im Winter auch wieder relativ viel Geld ausgegeben und irgendwie sieht man nicht, dass da irgendwas bei rauskommt. Da muss man wirklich mal schauen, auch in den nächsten, ja, nächsten Saison, ob das dann auch wieder so gut geht. Aber mit der Mannschaft, mit dem Geld, was du da auch reinsteckst, was Stefan Reuter an Spielern holt, Wahnsinn. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit Ricardo Pepi passiert, der offiziell von Groningen erstmal zurück nach Augsburg kommt, aber auch schon gesagt hat, dass er definitiv nicht in Augsburg bleiben möchte. Der vermeintliche oder der Re Rekordtransfer. Ja, verrückt in Augsburg mit den Möglichkeiten, ja, so die Saison wieder zu Ende zu bringen. Ja, große Enttäuschung.
Wo war der bei? Groningen, oder?
Groningen, ja.
Oh ja, dann ist er auch abgestiegen, also kennt er das
Ja.
Gefühl.
Ja, aber am Ende auch wieder überm Strich gewesen. Jetzt nächstes Jahr geht es dann, glaube ich, in die 13. Saison für den FCA erstklassig. Ja, vielleicht dann doch Ziel erreicht, ne? Egal wie, aber die Art und Weise lässt sich dann schon drüber streiten. Ja, Fabi, Sören und ihr
Jahr
beide.
für Jahr das Gleiche.
Ja, genau. Und ihr beide hattet, ja, seid in den Genuss gekommen, eine ziemlich spektakulären Spieltag in der dritten Liga und in der zweiten Liga noch zu verfolgen. mit ziemlich verrückten Ergebnissen in der Nachspielzeit. Angefangen war es, glaube ich, am Samstag war es, glaube ich, ne?
Samstag, dritte Liga, ja. Sensationell.
Ja. VfL Osnabrück, Tobias Schweinsteiger, auch einen riesen Job gemacht, auch in so einer sehr, sehr schwierigen Situation gekommen, wo es in Osnabrück überhaupt nicht lief, aus der Mannschaft dann, ein Wahnsinns-Team geformt, 1-0 dann am letzten Spieltag noch zurückgelegen gegen BVB 2. Ein Sieg musste her und dann innerhalb, ich glaube, 3-4 Minuten, dann 87. und Nachspielzeit. Verrückt, aber definitiv.
Noch später, Sören.
Noch später, okay.
Ja. Es war sogar 94, 96. Also.
Ja, verrückt, noch verrückter. Und jetzt zweite Liga, dann nächste Saison Bremer Brücke, Osnabrück. Richtig gut wieder zurück, dass sie wieder zurück sind. Aber es zeigt, die letzten Spieltage sind immer, immer besonders, egal in welcher Liga.
Ja, und meistens mittendrin und meistens leidtragende Fabi, der HSV.
Ja, also erstmal vielleicht auch noch, wäre es fair, glaube ich, auf die Relegation einzugehen. Und hier lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, wenn sich jemand angegriffen fühlt. Es tut mir wirklich im Voraus sehr, sehr leid, aber das Relegationsspiel in Wien-Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld wird wohl kaum den Großteil der Republik elektrisieren. Ist nämlich auch, um die dritte Liga abzuschließen, dann in dem Sinne, ja. Und der HSV, ja, ich ärgere mich sehr. Ich habe mir dann auch die letzten Minuten vom Spiel der Heidenheimer auch angeguckt. Ja, es tut weh, weil ich einfach auch mir wünschen hätte, nachdem ja auch hier Schalke, Hertha als Absteiger feststehen, dann auch einen Namen oder eine Stadt wie den HSV wieder in der ersten Liga zu haben. Ja, und das kam dann doch ganz, was heißt ganz anders? Also das stimmt ja auch nicht, aber es kam dann natürlich so, dass dann irgendwie der HSV gewinnt sein Spiel, steht mehr oder weniger als direkter Aufsteiger fest. Dann gab es die XXL-Nachspielzeit in Regensburg gegen die Heidenheimer, die dann auch noch ihre zwei Buden machen, um dann am Ende sogar noch 3-2 zu gewinnen. Ja, für den HSV ist es einfach mega ärgerlich. Hm.
Ja, wir hatten es ja noch vor letzte Woche gesagt, am besten wäre es für den HSV, wenn sie wirklich als Zweiter durchgehen, dann brauchen sie sich keine Sorgen, um die Relegation zu machen, aber die haben sie jetzt wieder, treffen da auf den VfB Stuttgart. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, auch wenn wir den VfB die letzten Wochen auch immer wieder loben. Vielleicht wird es ja wirklich ein 50-50 spielen, obwohl der VfB da, glaube ich, als klarer Favorit in die Partie geht, oder? Seht ihr das anders?
Also ich kann dazu nur eins sagen, ich möchte mich, glaube ich, auch gar nicht festlegen, wer jetzt vielleicht da die Nase vorn hat. Aber ich glaube, dass es einfach unfassbar undankbar ist, die Relegation zu spielen. Weil ich glaube auch für den HSV jetzt zum wiederholten Male, Relegation kein gutes Omen. Und dann spielst du auch noch gegen Erstligisten. Das ist dann, glaube ich, auch noch mal von den Voraussetzungen her, die man hat, wenn man in die Saison startet. Das ist natürlich auch für einen Zweitligisten extrem schwer.
Aber kleiner Fun-Fact, die letzte Mal, wo der VfB dann runtergegangen ist in der Relegation, war, wer weiß es, vor 4 Jahren, Union Berlin ist da damals aufgestiegen. Vielleicht können wir da ja eine Parallele ziehen. Da würden sich wahrscheinlich die ein oder anderen HSV-Fans dann freuen, ne? Wenn wir den HSV in 4, 5 Jahren wieder in der Champions League sehen, wie früher in den guten alten Zeiten.
Ist ja auch trotzdem ärgerlich, auch wenn man ehrlich ist, ich würde es dem HSV wünschen, ohne wenn und aber, ohne Zweifel. Gleichzeitig wäre es aber natürlich auch so, VfB Stuttgart ist mit Sicherheit auch ein Team, was irgendwo viel Potenzial mitbringt, was der ersten Liga gut tut. Also da hat die Bundesliga weder gewonnen und noch verloren, sondern ich glaube, ich spreche es jetzt einfach mal aus, gewünscht, dass der HSV direkt hochgeht und die Stuttgarter sich dann in der Relegation gegen die Heidenheimer durchsetzen. Das wäre für mich so das perfekte Bild gewesen.
Egal wie es am Ende ausgeht, Sören, freuen kann sich da auf jeden Fall, können sich da alle Fans der Zweitliga, die dann nächstes Jahr natürlich wieder mehr als top besetzt sein wird.
Auf jeden Fall. Also das ist möglicherweise sogar spannender als die Bundesliga oder von den Vereinen auf jeden Fall, von der Stimmung her in vielen Spielen definitiv. Also die zweite Liga macht definitiv Lust.
Vielleicht kriege ich den Fabian doch noch irgendwie überredet zu einer Fortuna-Karte, Dauerkarte.
Nee, aber weil ich meine, klar, du hast ein paar gute Vereine drin, aber es kommen natürlich auch aus der dritten Liga mit Elversberg kommt auch ein Verein nach. Also, dass man jetzt die zweite Liga besser macht, als sie eigentlich ist, finde ich auch nicht richtig, weil dazu dient die Bundesliga oder gibt die Bundesliga auch schon noch einiges her.
So, dann haben wir den 34. Spieltag auch wieder gut rumbekommen. Jetzt haben wir noch den Gewinner des Spieltages, Fabi. Und dann können wir ja vorab auch schon mal sagen, uns hört auf jeden Fall definitiv mindestens noch einmal, wahrscheinlich sogar zweimal in dieser Saison. Ich würde sagen, nach dem Pokalfinale auf jeden Fall. Und da können wir ja auch mal gucken, können wir uns die Woche noch über Gedanken machen. Hat ja letztes Jahr auch schon für ein bisschen Spaß gesorgt oder für die eine oder andere Konfrontation untereinander. Eine Elf der Saison können wir noch aufstellen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich nochmal nach dem Champions League-Finale, würde ich vorschlagen, nochmal hören. Vielleicht sind da auch schon die ein oder anderen Transfers dann durch. Und danach gehen wir erstmal in die Sommerpause, in die wohlverdiente, würde ich vorschlagen.
Absolut. Und bevor man es vergisst, natürlich auch Glückwunsch an die Frauen des FC Bayern München, die sie mit einem Kantersieg die Meisterschaft geholt haben. So viel darf ich auch noch sagen. Verdient in dem Fall. Sehr verdient.
Und auch deutlich mehr gefeiert als die Männer auf dem Rathausbalkon. Was so
nee,
die
das stimmt
Bilder.
gar nicht. Die waren ja gemeinsam auf dem Rathaus.
Ja, sagte ich ja. Also bei denen kam die Freude schon ein bisschen mehr heraus als bei den Herren, die es schon ja, die letzten 10 Jahre so gemacht haben. Ne, nee, aber 11-1 zum Abschluss der
Ah, man
Saison.
kann auch alles schlecht reden. Meine Güte.
Naja, komm Fabi, hau raus, dein Gewinner des Spieltages.
Der FC Bayern München. Das erste Mal, dass ich es diese Saison sage, aber ganz ehrlich, wer sich beim letzten Spieltag zum Meister krönt, ich glaube, mehr Gewinner des Spieltags kannst du nicht sein.
Ja, ich hätte
Auch
es.
wenn es langweilig ist und ich weiß auch, wenn es von einem Bayern-Fan kommt, aber sorry, wenn du deutscher Meister wirst am letzten Spieltag, dann hast du den Titel dann auch noch verdient. Und es war, wie gesagt, liebe Zuhörer, das allererste Mal, dass ich den FC Bayern, glaube ich, diese Saison genannt habe.
Da höre ich alle anderen 33 Folgen, glaube ich, nochmal nach. Für mich ist es Jamal Musiala mit seinem letzten Schuss. Erst zuletzt am 22. Spieltag getroffen, jetzt das entscheidende Tor zur Meisterschaft in so jungen Jahren, Matchwinner, Bayern zur Meisterschaft geschossen, Jamal Musiala.
Ja, relativ einfach, vermeintlich auch relativ langweilig, für mich der VfL Bochum.
Ist okay, ist okay.
Können wir mit leben,
Ist
oder?
okay. Nö.
Nicken
Doch,
ab.
natürlich.
Ja.
Ja.
Gut, perfekt, Jungs, dann sind wir für heute durch. Tendenz, Pokal, Fabi Sören. Favoritenrollen sind, Favorit ist klar verteilt. RB geht als Favorit ins Spiel oder traut er der Frankfurter Eintracht da zum Abschluss nochmal vielleicht eine Überraschung zu?
Nee, also ich glaube, das wird eine ganz klare, glatte Sache für die Leipziger, leider. Weil es natürlich so ein Team, so ein Verein wie den Frankfurtern weitaus mehr wünschen würde, aber ich glaube, die Leipziger sind langsam im Flow und dann auch ein ganz gefährliches Team, wenn es um solche Titel geht.
Bei dir, Sören?
Ja, gehe ich mit. Klare Sache, Leipzig.
Okay. Ja, ich denke auch, am Ende wird sich Leipzig durchsetzen. Hoffe aber, dass die Frankfurter das Spiel lange offen gestalten können, dass wir möglichst bislang in die zweite Halbzeit ein ziemlich enges Spiel sehen werden. Schauen wir dann mal, ob wir Sören das am Samstag überhaupt noch gucken darf, Fabi, ne? Oder
Ach so, stimmt, ja.
ob ab Freitagmittag dann ja, es keinen Fernseher und keinen Fußball mehr geben wird, ne?
Für nie mehr.
Für nie mehr. Dann sind die Fesseln angelegt und dann ist es vorbei. Da gibt es nichts mehr zu lachen, Sören.
Nee.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, Fabi, wir sprechen uns noch ab, welches Trikot wir dann am Freitag zu Sörens Hochzeit anziehen.
Ja, definitiv.
Und
Sei
dann
gespannt.
sehen und hören wir uns dann am Freitag auf Sörens Feier dann.
Perfekt.
Jetzt kommt Sir, lass es doch raus. Jeder will wissen, was feiern wir denn eigentlich am Freitag?
Ja, das wurde jetzt vorweggenommen. Die Hochzeit natürlich.
Die Glocken läuten
Na,
und
seht ihr.
der Sohn kommt unter die Haube.
Nee, die Glocken läuten nicht, oder? Es war doch
Nein,
Standesamt.
die, richtig, die sollten nicht.
Okay, die läuten wir dann.
Außer die Hells Bells bei meinem Lauf.
Das wäre auch noch was, genau. Schauen wir da mal. Gut, dann bis dahin mal. Macht es gut.
Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.